mir haben meine Brille aufsetzen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Lass uns nochmal zusammen beten. Herr, wir danken dir, dass du da bist, dass du gegenwärtig bist und dass dein Geist da ist. Ich hoffe, Herr, dass unsere Herzen offen sind, Herr. Dass da nichts ist, Herr Jesus, was beschwert ist in unserem Herzen, sondern dass wir offen sind für dein Wort. Es will unser Leben verändern, Herr. Es will uns den Weg weisen, Herr, den wir zu gehen haben, auch in dieser Zeit, in der wir leben, Jesus. Dein Geist hat Raum, wenn wir auch beschränkt sind mit den ganzen Verordnungen, Herr, hat doch dein Geist Raum. Möge es auch heute Morgen so sein, dass du unser Herzen erreichst. Dank und Lob sei dir, Jesus. Halleluja. Amen. Amen. Ja, ich kenne euch ja soweit nicht. Ich meine, bis zum ersten Mal hier. Schön habt ihr es hier, ja. Preis dem Herrn. Dann als Prediger denkt man immer, was soll man nun predigen? Man hat schon über so viele Dinge gepredigt. Und die Gefahr, man läuft ja auch Gefahr, das zu predigen, was man irgendwie mal gehört hat, von der Gemeinde oder von dem Einzelnen. Aber ich glaube, wir müssen immer lernen, das, was will Gott. Und wir müssen uns ihm ausliefern. Und es ist immer so schön, wenn wir einen Impuls vom Herrn haben, über was wir als Prediger sprechen sollen. Ich weiß auch, dass manchmal das den Leuten auch nicht gefällt. Das geht auch manchmal so. Als Prediger ist man ja nicht dazu da, den Leuten nach dem Mund zu reden, sondern wenn möglich, dass wir das empfangen von Gott. Ja, vom Herzen Gottes. Das müssen wir, und da brauchen wir Zeit für Gott. Prediger muss sich viel Zeit nehmen für Gott. Muss viel beten und den Herrn suchen. Muss seine ganze Hilflosigkeit erkennen. Das ist schön, wenn wir hilflos sind. Dann kann der Geist Gottes wirken. Wenn wir stolz und wenn wir hochmütig sind und wenn wir meinen, wir sind, haben alles gepachtet, kann der Geist Gottes wenig wirken. Aber wenn wir hilflos sind und schwach sind, Paulus sagt, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Er wollte auch loskommen von der Schwachheit. Aber Gott sagt ihm, lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft kommt durch die Schwachheit zur Vollendung. Und das müssen wir alle lernen. Du und ich, wir alle müssen das unglaublich lernen. Ja, dann habe ich nachgedacht, was soll ich denn predigen? Da ist viel im Herzen manchmal, was einen so im täglichen Leben bewegt, was man im Wort liest. Und dann war es ganz eigenartig. Gestern, als ich vom Einkaufen kam, wie Gott das manchmal so macht, vom Einkaufen war da meine Frau die Sachen eingepackt und plötzlich kam mir der Impuls, darüber rede. Ich sage euch ehrlich, manchmal habe ich im Gottesdienst bis zur letzten Sekunde gewartet. Ich hatte noch nicht die Gewissheit, was soll es sein, Herr? Habe mich natürlich vorbereitet, habe sein Wort gelesen, habe gebetet. Aber wir brauchen als Prediger den Impuls von Gott. Was will Gott in diesem Augenblick tun? Ja, okay, gut. Ich bin meistens beim Wandern. Ja, okay. Was sollen wir predigen? Da kam mir ein Impuls. Darüber sollte ich hier bei euch etwas sagen. Und lasst uns mal die Bibel aufschlagen. Ein sehr bekanntes Wort, was wir alle vielleicht sehr gut kennen. Ich habe darüber auch schon in der Gemeinde gepredigt. Wie viel Mal, weiß ich nicht, aber schon des Öfteren. Aber Gott macht sein Wort auch ja immer wieder neu, lebendig. Ja, lasst uns mal lesen. Matthäus Evangelium, Kapitel 25. Dann wird das Reich wird es mit dem Reich der Himmel sein, wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampe nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen. 5 von ihnen waren töricht und 5 klug. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam geht hinaus ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen, die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, nein, damit das nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche, geht lieber zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen noch auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, öffne uns. Er beantwortet und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht, so wacht nun. Denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Ein Wort möchte ich noch lesen aus 2. Könige 4. Sag mir, was hast du im Haus? Sie sagte, deine Magd hat gar nichts im Haus, als nur einen Krug Öl. Da sagt er, geh hin, erbitte dir Gefäße von draußen, von all deinen Nachbarn, leere Gefäße, aber nicht zu wenige. Dann geh hinein und schließ die Tür hinter dir und hinter deinen Söhnen zu und gieß in alle diese Gefäße und was voll ist, stelle beiseite. Jesus malt uns hier ein Bild oder ein Gleichnis. Es ist schön, dass Jesus uns seine Gedanken kundtut. Matthäus 24 ist ein langes Kapitel. Die Jünger hatten Fragen, wann wird es sein, Herr? Was wird geschehen? Und Jesus gab den Jüngern eine Antwort, was vor seinem Kommen sein wird. Spricht von Kriegen, er spricht von Kriegsgeschreien, er spricht von vielen anderen Dingen. Und immer wieder sehen wir, dass am Ende, wenn du Matthäus 24 liest oder Lukas 21 liest oder bei Markus liest, dann heißt es immer am Ende, und das ist für dich und für mich, dass wir wachen und beten sollen, damit wir bereit sind, dem allen, was kommen wird, zu entfliehen und stehen vor des Menschen Sohn. Diese Zeit unseres Lebens, die ist begrenzt. Man muss sagen, sie ist sehr kurz. Und Gott hat uns eine Zeit gegeben, dass wir wirken sollen, dass wir arbeiten sollen, dass wir diese Zeit auskaufen sollen. Welch ein wahnsinniges Geschenk, dachte ich, in den letzten Tagen ist es doch, errettet zu sein, ein Kind Gottes zu sein. Ich weiß nicht, ob du dich noch darüber freuen kannst oder ob das etwas Alltägliches geworden ist. Das darf Das darf nie etwas Alltägliches werden. Wie wird denn das genährt in unserem Herzen, dass es nichts Alltägliches wird? Ich glaube, es gibt da ein, ist vielleicht gar kein Geheimnis, dass du viel Zeit mit Jesus verbringst. Diese Zeit auskaufst. Markus 1,35, glaube ich, da heißt es von Jesus, er stand ganz früh auf und ging auf den Ölberg, um zu beten. Hat manche Nächte verbracht, Gemeinschaft gepflegt mit Gott. Als ich damals 1972 errettet wurde, das war schon gewaltig. Eine Predigt reichte aus, in der Gott mir zeigte, wie verloren ich war. Brauchte nicht 100 Predigten, bin Gott dankbar dafür. Eine Predigt. Und ich wohnte damals noch hier in Schwartau, wohnte in Schwartau, weil ich ja in Lübeck bei Dräger 40 Jahre gearbeitet habe. Und ich sagte zu meiner Frau, weißt du, geht es hier wie mir? Wir leben doch gar nicht als Christen, wir müssen uns bekehren. Konnte ich gar nicht abwarten, und haben unser Leben Jesus geschenkt. 3 Tage später in einer Gebetsstunde taufte Gott uns mit dem Heiligen Geist. Ich wusste gar nicht, was der Heilige Geist ist. Aber der Prediger hat auf das hingewiesen und hat für uns gebetet, dass es wichtig ist. Hast du es auch schon erkannt, dass es wichtig ist? Oder steht das nur einfach so in der Bibel für seine Verheißungen sind Ja und Amen. Und alles das, sagt Gott zu Josua, das ganze Land, das sollst du einnehmen. Das war auch Abrahams Aufgabe. Durchziehe das Land durch alle Himmelsrichtungen, nach Norden, nach Süden, nach Westen, nach Osten. Gott kennenlernen, die Bibel kennenlernen, ihn kennenlernen. Ich bin Gott dankbar, dass, und du bist ja auch Gott dankbar, Helga, dass keiner an uns rumgebastelt hat und redet mal in Zungen oder sowas. Das wird ja heute auch. Und dann kommt oft auch vielleicht was Falsches dabei raus. Das war gar nicht der Fall. Wir haben nur gebetet und plötzlich, es kam wie in Jerusalem auf uns herab. Und meine Frau sprach in neuen Zungen, ich sprach in neuen Zungen. Boah, und ich konnte gar nicht aufhören, in neuen Zungen den Herrn zu preisen. Das war so etwas Wunderbares. Kann es sein, dass Gott uns so wahnsinnig lieb hat, dass er uns so überschüttet mit seiner Gnade, die wir es alle nicht wert sind, alle nicht wert, kommen aus dem Schmutz, kommen aus der Sünde, aus der Gebundenheit, aus Dreck. Und er hat uns so hoch erhöht. Er hat uns all die Schuld vergeben. Ist das nicht ein wahnsinniges Geschenk? Er hat uns überschüttet mit seinem Geist. Meine Frau arbeitete damals bei Willeroy in Bocht. Die sagt, ich bin wie eine Träumende zur Arbeit gegangen. Und mir ging es ähnlich so. Sagt nicht der Psalmist, wir waren wie die Träumende, wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, werden wir sein wie die Träumenden. Da wird unser Mund voll Lachen sein. Da werden wir beten, Herr, bringe zurück die Gefangenen, die noch gefangen sind, wie die Bäche im Südland. Und dann heißt das, die mit Tränen sehen werden, mit Freuden ernten. Tja, manchmal sieht man auch mit Tränen. Tränen, die aus einem zerbrochenen Herzen kommen. Da brauchen wir. Wir brauchen ein demütiges Herz und ein zerbrochenes Herz. Wie hat Gott uns überschüttet? Mit seinem Reichtum. Vergebung der Schuld und Sünde ist doch so ein Gnadengeschenk. Konnte nicht, am Arbeitsplatz brauchte ich mir keine sagen, Jürgen, du musst jetzt missionieren oder irgendwas sagen. Das floss über, ich habe gleich erzählt. Das konnte ich nicht für mich behalten. Ich war so ein bisschen ein schüchterner Typ. Meine Schwester ist so ein bisschen ganz anders, ich bin so ein bisschen schüchterner gewesen als Junge. Aber als dass dieses Zeugnis, als Gott in mein Herz kam, das floss einfach aus dem Mund heraus. Und das müssen wir auch heute noch tun. Immer wieder erzählen, wie gut wir es haben bei Jesus. Jesus kommt bald wieder. Ja, Amen, Amen. Er kommt bald. Geschwister, das dauert nicht mehr lange. Das dauert nicht mehr lange. Wir sind für eine kurze Zeit an einem fremden Ort. Darum hat Abraham in Zelten gewohnt. Und Isaak und Jakob erwartete auf die Stadt, die Gott erbaut hat. Ich sagte neulich zu meiner Frau, Helga, ich freue mich schon auf den Himmel. Ich habe eine wahnsinnige Freude, das zu sehen, was ich hier geglaubt habe. Letztes Jahr hatte ich einen Herzinfarkt und ich hätte ja schon beim Herrn sein können. Aber Gott hat mir noch Gnade geschenkt, als ich dort im Krankenhaus war, Geschwister. Ich hatte so einen Frieden. Ich hatte so eine Ruhe und konnte noch dem Arzt ein Zeugnis geben, warum ich so eine Ruhe und so einen Frieden habe. Keine Nervosität, nichts, gar nichts. Ist das nicht wunderbar, wie Gott uns das schenkt? Wir sollten viel dankbarer sein für das, was Gott uns geschenkt hat. Wisst ihr, diese Freude über dieses Heil, das darf uns nicht entschwinden. Ich weiß ja, mit der Zeit des Glaubenslebens kann das manchmal schwinden. Habe ich auch manchmal erlebt, dass es nicht so lebendig mehr war im Herzen. Ja, was machen wir denn, wenn es nicht mehr so lebendig ist im Herzen? Kann man das ankurbeln? Nee, das kann man nicht ankurbeln. Ich mache dir mal einen Vorschlag. Such Gott auf. Nimm dir Zeit für Jesus. Singen wir auf. Nimm dir Zeit für Jesus. Sprich oft mit dem Herrn. Sein Wort sei dir Nahrung. Im Herrn ruhe gern. Jesus malt hier ein Bild, wie er sein wird, wenn er wiederkommen wird. Da wird Klugheit sein in der Gemeinde Jesus und Torheit sein. Beides wird da sein. Die einen haben als, sagt nicht die Bibel, dass wir zu den Klugen gehören sollen, die ihr Haus auf den Felsen bauen? Da sagten die anderen, nee, das brauchen wir nicht so genau nehmen. Der Sand reicht auch aus. Aber bau mal ein Haus auf Sand. Wenn die Stürme kommen, wenn die Winde wehen, wenn das gegen das Haus stürmt, dann wird nur das bleiben, was auf den Felsen gegründet ist. Und das ist das Ausleben der Bergpredigt, sagt Jesus. Da steht, die sollten wir jeden Tag lesen, wie wir sein sollen, wie wir leben sollen. Heute sagt man, ja, wir haben ja freie Gnade, das ist so gewaltig, wir können leben, wie wir wollen. Boah, welch ein Trugschluss. Leben, wie wir wollen. Ich lese euch mal was vor. Leben, wie wir wollen. Das Zeugnis eines Evangelisten, dass ein Evangelist seinem Freund gab. So, er ist Evangelist und kann fast nie neben seiner Frau im Gottesdienst sitzen, weil er immer predigen muss. An einem Sonntag hatte er einen freien Tag und wollte mit seiner Frau in den Gottesdienst gehen. Sie war im Hause oben, machte sich fertig. Ihm schien es zu lange zu sein und er wurde ungeduldig. Wie wir auch manchmal. Ne? Wir werden ungeduldig. Rief nach oben, was in aller Welt machst du doch? Ich stehe rum und warte auf dich. Sie rief, ich komme gleich, sei nicht so ungeduldig. auf dem Weg zum Gottesdienst. Wie kommen wir zum Gottesdienst? Haben wir uns zu Hause gezankt? Ist manchmal auch, ne? Frau zankt sich mit dem Mann und Mann, Frau zankt sich mit der Frau oder umgekehrt, wie auch immer. So war es hier auch. Dann gingen sie zum Gottesdienst und hatten sich nichts mehr zu sagen, waren in Schweigen gehüllt. Da redete Jesus plötzlich zu dem Mann, dass er vom Wege abgerutscht sei. Augenblicklich beugte er sich und sagte zu seiner Frau: Es tut mir leid, dass ich dich angeschrien habe. Boah, anschreien. Bitte vergib mir, es hätte nicht sein dürfen. Sie drückte seine Hand und dann sagte sie: Es tut mir leid, dass ich dein Schreien übel genommen habe. Ich brauche genauso Vergebung. Warum habe ich das gelesen? Weil ich, wenn ich das hier lese von Torheit und Klugheit, dann sage ich, das war Klugheit. Dem einen etwas herausgerutscht, hat die Geduld verloren, fing an zu schreien zu seiner Frau. Was, Gotteskinder können noch schreien, können noch zanken, können noch böse miteinander sein? Jesus kommt. Er kann jeden Tag kommen. Wir leben in der Zeit der Mitternacht. Es ist näher, als wir je glauben, Geschwister. Es ist näher, als wir je glauben. Lasst uns dieses Öl nicht verlieren. Dankeschön. Die Gemeinde zu Ephesus, wenn du die Kapitel liest in den Anfängen, unglaublicher Reichtum von der Herrlichkeit Gottes, von der Errettung und von der Erlösung. Wunderbar. Und dann am Ende der Kapitel spricht Gott zu den Ephesern: Betrübet nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt seid bis auf den Tag unserer Erlösung, wenn Jesus wiederkommt. Er wird kommen, vielleicht zu einem Augenblick, wo wir es nicht meinen werden. Und das macht die Sache so unglaublich interessant. Es kann nämlich heute sein. Es kann in der Nacht sein. Führst du ein heiliges Leben? Das ist Klugheit. Sich mal zu entschuldigen bei dem anderen, wenn man mit Worten zu weit gegangen ist, ist Klugheit. Da sagen manche: Nun lass mal den anderen zu mir kommen. Der hat ja Schuld. Wie viel Zank und Streit gibt es manchmal, auch in der Gemeinde Jesu, angesichts dessen, dass der Herr kommen könnte. Die Frage ist, wie wird er uns finden? Haben wir die Lampen und Gefäße voll Öl? Der Heilige Geist, sagt die Bibel, ist wie eine Taube. Er ist unglaublich zart. Wir sollen vergeben, wie Gott uns vergeben hat. Wenn du daran denkst, was Gott dir alles vergeben hat, dann ist es doch ein leichtes, dem anderen auch zu vergeben. Oder nicht? Wenn Gott uns so viel vergeben hat, wenn ich bedenke, was ich alles auf dem Kerbholz hatte, was Gott mir alles vergeben hat, dann wäre ich doch ein Tor, wenn wir hier bei der Schrift bleiben wollen, von Torheit und Klugheit, dann wäre ich doch ein Tor, wenn ich dem, der schuldig wird an meinem Leben, ihm nicht auch vergebe. Wenn wir nicht vergeben, sagt die Bibel, das ist hart, wird Gott uns auch nicht vergeben. Unglaubliches Wort. Also vergib immer. Geh zuerst den Weg. Auch wenn du dich schuldig warst, such die Gemeinschaft. Wir brauchen in der Gemeinde Jesu Gemeinschaft im Geist. Da darf kein Zank und kein Streit. Angesichts des Kommens des Herrn können wir uns das nicht erlauben, sondern alle Zeit leben mit einem reinen Herzen. Da sagt die Bibel, die reines Herzens sind, sie werden Gott schauen. Sauber sein im Reden. Jakobus sagt, die Zunge ist ein unglaublich unruhiges Übel. Vielleicht ist das das Allergefährlichste. Wir hören, anstatt manchmal zu schweigen und stille zu sein. Es ist besser, stille zu sein. Lass es der Worte wenig sein. Lass kein Trug in deinem Munde gefunden werden, sondern geh in den Fußstapfen Jesu. In ihm wurde kein Trug gefunden. Und wie hat man ihn bedrängt? Wie hat man ihn herausgefordert? Ne? Zuletzt bis am Kreuz. Nun steig doch herab. Boah, was haben sie ihn herausgefordert? Er war still. Unglaublich. Kannst du auch stille sein, wenn man dich herausfordert? Ich spreche von Klugheit und von Torheit. Warum sind den einen das Öl ausgegangen? Warum spürten sie am Ende und merkten, da fehlt uns was? Haben nicht geachtet auf ihre Nachfolge. Jesus nach. Haben es gleichgültig genommen. Oberflächlich genommen. Kann man so ein Heil oberflächlich nehmen? Kann man so ein Heil vergessen, dass man nur noch so ein bisschen mitschwimmt? Wenn ich sehe, die erste Gemeinde nach dem 10 Tage Warten auf dem Söller. Die Bibel beschreibt es ja nicht, was da auf dem Söller in den 10 Tagen sich abgespielt hat. Auf Golgatha haben sie alle den Herrn enttäuschen, verraten. Aber es ist schön, ne? Es ist schön, der Petrus, der den Herrn verraten hatte, der war ja erst so unglaublich überzeugt, wenn alle ich nicht. Rede nicht so, dürfen wir nicht reden so. Siehst du bei einem einen Fehler und sagst, ah, ich werde es nie machen. Sei vorsichtig. Wer da meint zu stehen, der muss aufpassen, dass er nicht falle. Jede Sekunde manchmal, ne? Darf ich, geht auf den Dach spazieren, sieht die Frau dort nackend, hätte widerstehen können, widerstand nicht und fiel in Sünde. Das geht manchmal unglaublich schnell. Versuch ein Leben zu leben in der Gegenwart des Herrn, dass du ihn alle Zeit vor Augen hast. Ich glaube, die 10 Tage auf dem Söller hat sich vielleicht einer dem anderen mal gesagt, entschuldige bitte, da bin ich zu weit gegangen. Petrus vielleicht, ich weiß nicht, was er da... Ich weiß es nicht, was da alles vor sich gegangen ist. Aber nach 10 Tagen, nach dem Warten, fiel der Heilige Geist. Wir müssen uns in der Gemeinde Jesu, du kannst so viele Programme machen, wie du willst. Du kannst so viele Ideen, menschliche Ideen entwickeln und abgucken von der Welt, wie man das Reich Gottes nach vorne bringen kann. Und die menschlichen Wege werden alle scheitern. Laodicea sagt auch, die waren von außen doch eine große Gemeinde. Ich frage mich sowieso, warum, wenn du die Sendschreiben durchliest, warum muss Johannes von der Insel Patmos denen einen Brief schreiben? Haben die das selbst nicht gemerkt? Hat der Geist Gottes den Gemeinden das nicht zeigen können, muss da der Johannes von der Insel Patmos ihnen einen Brief schreiben, so wie Gott euch sieht. Haben die das nicht gemerkt? Da gibt es nicht so viel Lobenswertes in den Gemeinden. 30 Jahre nach der Gründung ungefähr, kann man so sehen. 30 Jahre. Hat der Ephesus, wenn du den Brief liest. Und Paulus kam ja nach Ephesus. Die Menschen wurden im Heiligen Geist getauft. Und dann sieht Jesus, der Augen wie Feuerflammen hat, der besser sehen kann als ein Prediger. Ich kann nicht in eure Herzen schauen. Rolf kann auch nicht in eure Herzen schauen, das weiß ich nicht. Manches tritt natürlich zutage, das sieht man dann, ja. Aber was da im Verborgenen vor sich geht, das allein, das weiß Gott. Aber Jesus, der Augen hat wie Feuerflammen, der schaute tiefer. Der sagte zu Ephesus, passt mal auf, ihr könnt unterscheiden, wer nicht richtig und wer falsch ist. Das könnt ihr. Ihr habt viel gearbeitet, habt. Ich glaube, wir hätten das nicht gemerkt, dass denen etwas fehlt. Aber Jesus spricht zur Gemeinde, zu Ephesus, dir fehlt das Wichtigste. Das ist, du hast diese erste Liebe. Und jeder von uns weiß, was erste Liebe ist. Wer Jesus, wer von Neuem geboren ist, wer erfüllt worden ist mit dem Heiligen Geist, welche Liebe da ans Herz zog, das weiß jeder, der es erfahren hat. Ich sage auch zu meiner Frau, es war mir auch wie, als wenn ich träumte. Das dürfen wir nicht verlieren. Das ist Gott wichtiger, als dass du vielleicht alles genau weißt aus der Bibel. Manchmal denke ich, hoffentlich kommen wir nicht nur in die Gemeinde als die Beurteiler. Nee, das ist nicht unsere Aufgabe, das alles Besserwisserei, ne? Rechthaberei, alles das so, was war. Nein, wir sollen ein Segen sein, wenn wir in die Gemeinde kommen. Wir sollen abgeben von dem unermesslichen Reichtum, den Gott uns geschenkt hat. Darum pflege die Gemeinschaft mit Gott. Wenn du merkst und spürst, das Öl hat abgenommen in deinem Leben, dann such Gott auf. Ich muss sagen, zur Ehre Gottes sage ich das wirklich. Am Anfang meines Glaubenslebens waren manche Dinge so lebendig in meinem Herzen. Und wisst ihr, was es war? Das war das Gebetsleben. Das war das Gebetsleben. Ich habe den noch immer meistens den Heizungskeller aufgesucht, da war im Winter auch warm, ein bisschen vor den Rohren. Und dann habe ich Gott gesucht. Manchmal stundenlang. Den Herrn gesucht. Und manchmal war er mir so nahe, dass ich kaum zu atmen war. Ich zitterte manchmal richtig vor Gott. So wunderbar war er mir gegenwärtig. Und Geschwister, eins habe ich gemerkt. Jürgen, wenn dein Glaubensleben abnimmt und du nicht mehr so die Kraft hast zu überwinden, die Versuchungen anfechten, wenn du manchmal stolperst, nimm das nicht einfach so zur Kenntnis. Gott will nicht, dass wir stolpern. Er kann uns bewahren, sagt das am Ende des Judasbriefes, ohne Straucheln. Davor spricht er, betet im Heiligen Geist. Das war für mich selbst immer wieder ein Mahnruf. Wenn ich spürte und merkte, Jürgen, du hast ein bisschen verloren wieder von dieser Hinwendung zu Gott. Du weißt jetzt vielleicht nach ein paar Jahren schon ein bisschen mehr aus der Bibel, ja. Aber ich glaube nicht, dass das das Allerwesentlichste ist, sondern dass wir das, was wir am Anfang hatten, diese erste Liebe nie verlieren. Das muss unser Herz durchziehen, Geschwister. Das muss leuchten aus all unseren Poren. Und Mose war zweimal 40 Tage auf dem Berg und war in Gemeinschaft mit Gott. 40 Tage, boah. 40 Tage ohne Essen, ohne Trinken. Und als er runterkam, leuchtete sein Angesicht. Leuchten unsere Angesichter. Sind wir ein Zeugnis in dieser Welt? Spürt man uns ab und merkt man von uns, dass wir aus einer anderen Welt kommen, letzten Endes, dass wir von oben geboren sind, ist das nicht ein Geschenk in dieser wirren Zeit, in der wir leben, dass wir Gottes Kinder sind? Das ist ein wahnsinniges Geschenk. Corona hin und her ist, kannst du beurteilen, wie du willst, hat Gott zugelassen. Manchmal denken wir, Herr, befreie uns von diesen Fesseln, dass wir nicht mehr singen und beten richtig können. Kann Gott tun. Angst vor Krankheit und Tod habe ich auch nicht. Die Sekunden und Tage und die Monate und Jahre, die hat Gott für unser Leben festgelegt. Und es ist immer noch Gott, der entscheidet, wenn wir von dieser Erde gehen. Da kam Corona so in den Köpfen sein manchmal. Und auch hast so eine Angst, ne, die verbreitet wird über dieser Welt. Aber sollten wir Angst haben? Woran sollten wir Angst haben? Wir wollen um eines Angst haben. Dass unser Herz lebendig bleibt. Dass wir zu den Klugen gehören. Die genug Öl hatten, als Jesus kam. Da werden zwei auf dem Bette liegen. Und das geht durch die Ehe durch. Verlass dich nicht auf deinen Prediger, auf deinen Pastor. Verlass dich nicht auf den und auf jenen. Sondern führe du dein eigenständiges Leben mit Gott. Das ist wichtig. Wir können als Prediger oder Älteste auch nur versuchen, immer ein bisschen zu helfen. Aber das Umsetzen dessen, das musst du selber tun. Der Geist Gottes erfasste die erste Gemeinde so wunderbar und überschüttete sie mit Öl. Ich habe in den letzten Tagen war mir die Apostelgeschichte 7 von dem Stephanus so lebendig. Dieser Diakon, da waren ja auch Streit in die Gemeinde hineingekommen. Die einen wurden übersehen und dann kam der Streit hinein und die Verantwortlichen kamen zusammen und sagten, das geht nicht so, wir können uns hier nicht streiten. Wir sind das Licht und Salz dieser Welt. Wenn die Welt das mitbekommt, dass Gotteskinder sich streiten, dann ist es schlecht. Dann achtet uns keiner und hört keiner auf uns. Haben Sie das beseitigt, indem sie sagen, wir brauchen Männer, die die Tische dienen, an den Tischen dienen. Und wenn du die Qualifikation siehst, sucht Menschen, die voll Geistes sind. Die bestellt für diese Aufgabe an den Tischen. Da sagst du, ja, dein Prediger muss voll Geistes sein, er muss immer im Geist predigen. Ja, muss er auch, das ist wichtig. Aber selbst die Diakone, und Stephanus war ein Diakon. Und wenn du dieses 7. Kapitel der Apostelgeschichte liest, da war der Geist Gottes gegenwärtig. Ne? Die schauten wie in das Angesicht eines Engels. So leuchtete sein Gesicht. Und ich habe zu meiner Freundin heute gesagt, als die Pharisäer und die Schriftgelehrten, mit denen Jesus ja auch immer Mühe hatte, die meinten, die hatten die ganze Wahrheit gepachtet. Was willst du uns schon Jesus sagen dort, kommend aus Nazareth? Was hast du uns schon zu sagen? Aber Jesus sagte, hier ist mehr als Salomo. Preis sei dem Herrn. Wie haben sie ihn herausgefordert, ihn an Jesus, ne? Er hat sich nie versündigt. In ihm war keine Schuld. Darum hat er dieses Opfer für uns vollbracht. Wunderbar. Und Stephanus hat das in seiner Predigt gesagt. Er fing ja an von Abraham, der Gott der Herrlichkeit, erschien unserem Glaubensvater dort in Ur und Chaldea und sagt, komm heraus und ich will dir ein Land zeigen. Und er ging heraus, ließ alles stehen. Das ist Errettung, Erlösung, ne? Mann lässt alles hinter sich und schaut nach dem neuen Jerusalem, nach der Stadt, die Gott erbaut hat für uns. Es ist doch wert, alles in allem doch Gott treu zu sein und in seinen Wegen zu wandeln. Und dann sagt er, ihr Halbstarrigen, ihr widerstrebt alle Zeit im Heiligen Geist. Na Rolf, wenn du so predigen würdest, vielleicht würden sie dir die Kündigung geben. Ja, ich weiß es nicht. Nee, ne, Rolf, Nee. Aber das ist, stellt mal vor, was der gepredigt hat. Ihr Halsstarre, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist. Und das heißt im Urtext so, der Heilige Geist war so gegenwärtig, dass er die Herzen der Menschen durchschnitten hat, heißt es dort. Die waren. Und selbst der Saulus war ja wohl da gegenwärtig, denn er willigte ein in den Tod Stephanos. Sagte ich zu meiner Frau, so eine Predigt und so eine Salbung und so eine Gegenwart Gottes. Mensch, vom Paulus, warum hast du dich nicht bekehrt? Denkt man doch manchmal, ne? Er war noch nicht seine Stunde. Das war noch nicht sein Augenblick. Du kannst die gesalbteste Predigt halten. Und welche reagieren positiv und manche reagieren negativ. Das kannst du nicht machen. Das musst du Gott überlassen. Ja, sie schauten wie in ein Gesicht eines Engels. Und sterbend rief er und sagte, vergib ihnen die Schuld. Rechne ihnen diese Schuld nicht ab, dass sie mich mit Steinen in den Tod getrieben haben und mir das Leben genommen haben. Schön, das wirkt auch der Heilige Geist, dass wir so reagieren können. Was soll ich sagen, wenn wir bei Klugheit und Torheit bleiben? Klugheit, ne? Ja, dass der Heilige Geist wirkt. Klugheit, damit wir bereit sind für Jesus, damit der Geist uns nicht verlässt. Wenn der Geist die Gemeinde verlässt, so wie bei Hesekiel den Tempel verließ, dann ist es vorbei mit uns. Dann kannst du menschlich eine Gemeinde bauen. Vielleicht wie die Gemeinde zu Laodicea. Alles toll und alles toll. Hunderte von Menschen vielleicht. Und Jesus stand in Laodicea vor der Tür. Da war er nicht mehr drinnen. Und er sagt, ich rate dir, sagt Gott, sagt Jesus zu dieser Gemeinde, ich rate dir, dass du Gold kaufst. Dass du Augensalbe hast. Dass du sehen kannst. Können wir noch sehen. Die Klarheit und die Herrlichkeit dieses wunderbaren Evangeliums. Können wir das noch sehen? Dass wir reich sein werden und sollen in Christus. Und dass dieser Reichtum aus all unseren Poren hängt. Gott schenke es uns. Die Lampen, ja, in Mitternacht entstand ein Geschrei. Und es ist auch heute ein Geschrei in dieser Welt. Ist das nicht ein Geschrei? Genau wie bei Sodom. Wie Gott herunterkam und sah, ich hörte, sagt Gott, ich weiß und höre von dem Klagegeschrei in Sodom. Und heute in der Welt ist auch ein Klagegeschrei. Ein Geschrei über die Frucht der Sünde. Was die Sünde alles bewirkt in den Menschen. Jesus kommt wieder, Geschwister. Das dauert nicht mehr lange. Wir sehen, dass es wie bei einer schwangeren Frau ist. Dass die Geburt sich ankündigt. Die Geburt, dass Jesus wiederkommt und dass die Welt dem Gericht entgegengehen wird. Aber noch ist Gnadenzeit und die Gemeinde hat eine Berufung, diese Gnadenzeit auszukaufen bis zum letzten Augenblick, bis Jesus kommt und uns heimholt. Dass wir bis zu diesem Augenblick voll des Heiligen Geistes sind. Und ich sage dir als Bruder und Schwester, achte auf dein eigenes persönliches Glaubensleben, dass du nicht in Torheit verfällst und gleichgültig wirst und oberflächlich wirst. Wenn du spürst und merkst, dann mach es so, wie auch ich es gemacht habe. 1912, glaube ich, war es. Nee, 2012 so. 2012. Da merkte ich und spürte ich auch in meinem Leben, dass ich nicht mehr so das hatte, was ich am Anfang hatte. Und dann fing ich an, den Herrn zu suchen, die Nächte aufzustehen und Gott zu suchen. Und als ich das über Jahre immer wieder gemacht habe, ich sage, Herr, wenn ich abends mich ins Bett lege, wecke du mich auf, wenn es dir wohlgefällig ist. Und Gott hat das so oft getan. Und ich merkte und spürte, wie die Kraft und die Gnade wieder in mein Leben hineinkommen. Ob wir durch Gebetslosigkeit auch verlieren können? Ja, natürlich. Naja, man kann schon manches, man weiß schon manches, das mit dem Gebet. Aber Jesus sagt, wenn du betest, geh in deine Kammer und schließ sie zu. Und bete zu deinem Gott, der im Verborgenen ist. Und er wird, kennst du diese Kammer? Kennst du vielleicht Morgenstunden, wo du vor der Zeit aufstehst? Ich sag dir, stolpere nicht so in den Tag. Du wirst stolpern. Du wirst stolpern. Das habe ich auch erlebt. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht. Sag, nein, Herr, das verherrlicht dich nicht, dass wir auf die Nase fallen, sondern es verherrlicht dich, dass wir Überwinder sind. Und wenn du die Sendscheiben durchliest, da erzählt Gott manches Negatives. Auch zwei Gemeinden, die haben nicht so einen Tadel bekommen, aber die anderen haben einen Tadel bekommen. Aber dann sagt Gott, wer überwindet, wer überwindet, wer überwindet, wer überwindet, der wird alles ererben. Und das ist meines Erachtens, das sind die Klugen, die auf das geachtet haben. Torheit und Klugheit, glaube ich, wird in der Gemeinde Jesu bleiben, bis Jesus wiederkommt. Denn Jesus sagt dir, dann wird das Reich der Himmel so sein, das wird so sein. Und dann werden zwei auf einem Bette liegen, einer wird genommen und einer wird gelassen werden. Lebe jeden Tag so, als wenn auch Jesus heute käme. Hab Acht, wie du deine Füße setzt. Hab Acht auf dein Gedankenleben. Hab Acht auf dein Sinnen. Schließ die Tür nach Babel zu. Schließ die Tür zur Welt zu und öffne, wie bei Daniel, dein Fenster nach Jerusalem. Und dreimal am Tag hat er da rausgeschaut und hat Gott gesucht. Der Geist dieser Welt, diese Welt, sie raubt uns den Christus in unserem Herzen. Vergeude deine Zeit nicht mit den Dingen dieser Welt. Das wird ihren Lauf nehmen, Geschwister. Denke viel nach über dein Seelenheil. Denke viel nach über Jesus. Bleib in dieser ersten Liebe. Sei ein kluger Mensch. Gehör nicht zu den Törichten. Und ich glaube, diese Törichten, die töricht waren, die haben, und das ging mir einmal auf, weil Jesus plötzlich kam, und die bereit waren, und darauf kommt es an, die bereit waren, gingen ein zur Hochzeit. Geschwister, wir werden einmal im Himmel Hochzeit feiern, das wird so gewaltig sein. Das wird so wunderbar sein. Auf den Tag freue ich mich. Und die Tür wird verschlossen. Und dann kamen die anderen Jungfrauen, Herr, mach uns doch auch auf. Geschwister, können wir überhaupt ahnen, wie das sein wird in der Gemeinde Jesu? Ich will ja gestern sagen, dass die Hälfte nicht mehr hier ist und die Hälfte noch da ist. Das will ich nicht in Prozente setzen. Hier sagt die Bibel zwar 5 von 5, aber gut, das muss man Gott überlassen. Weiß ich nicht. Was meint ihr, was da ein Geschrei sein wird? Bei denen, die hier bleiben. Wir haben doch vor dir gesessen, wir waren doch immer im Gottesdienst. Wir haben doch gehört. Aber haben wir auch gehört und getan? Das ist doch wichtig, Geschwister, dass wir das, was wir hören, dass wir das auch umsetzen in unser Leben. Und dafür brauchen wir den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist ist es unmöglich. Darum hat Gott ihnen in unserer Hilflosigkeit, in der wir alle stecken, geschenkt, den Heiligen Geist. Er ist wie eine Mutter, ja. Er ist wie eine Mutter. Heiligungsleben schaffst du nicht, du sollst und du musst. Mit eigener Kraft, unmöglich. Aber Heiligungsleben ist ein Werk des Heiligen Geistes in uns. Und wenn wir mit ihm zusammenarbeiten, wenn er dich mal ermahnt in einer Predigt. Früher an den Anfängen meines Glaubenslebens haben manche nach der Predigt, waren zusammengebrochen, haben gebetet, haben öffentlich gebetet. Herr, vergib mir, ich habe da gefehlt. Hörst du heute noch kaum mehr? Das ist heute wie verloren gegangen. Ich sage, sind wir denn alle schon so perfekt und haben alle schon, dass wir bereit sind? Sind wir Jesus schon so ähnlich? Glücklich der Mensch, der sich beugen kann, der auch in einer Predigt, wenn sie ernst ist, sein Herz mal auftun kann und sagen, Herr Jesus, in dieser Predigt hast du mich gemeint. Ich danke dir, dass du mich angesprochen hast und dass du mir meinen Fehler gezeigt hast und dass du mir mein Herz geöffnet hast. Ist das nicht ein Geschenk? Darum müssen wir Prediger, sollen wir sie beurteilen? Nein, wir sollen viel für sie beten. Viel für sie beten. Sie brauchen viel unser Gebet, dass sie von Gott hören, wie Mose von Gott hörte und das dem Volk Gottes weiterkam. Alttestamentlich, nee, auch neutestamentlich. Wir kannst dir eine Predigt zusammenbasteln, das weiß ich auch. Kannst du dir zusammenbasteln. Aber du kannst auch von Gott hören und sagen, und der dir den Impuls gibt. Und den Impuls über das zu predigen, hat Gott mir gegeben. Gestern Mittag, als ich vom Einkauf nach Hause kam. Da wusste ich, dass, über das soll ich predigen heute Morgen. So habe ich predigen gelernt, Geschwister. Wisst ihr wo? Auf den Knien. Ich war mir meiner Hilflosigkeit unglaublich bewusst. Und habe zu Gott geschrien, Herr, gib mir die Gedanken, schenk mir das, was du möchtest. Das hat sicherlich bei manchen nicht immer, manchmal sagt zu ernst oder was auch immer. Na gut, wir haben auch nur unsere Grenzen als Prediger. Manchmal ist man zu laut. Das weiß ich auch manchmal. Aber schön, wenn man als Prediger so den Herrn sucht und bei allem Wissen, das man über die Bibel hat, doch sagen, Herr, was ist in dieser Stunde wichtig? Was willst du? Was hast du uns zu sagen? Und ich glaube, das haben die Türken, die Jungfrauen, überhört. Hört man auch heute, ne? Besserwisserei. Einer weiß besser als der andere. Du hast auch Prediger, hast mir überhaupt nichts mehr zu sagen. Ich weiß doch besser. Das ist schlimm, dass in unser Herz schleicht. Was schön ist, wenn wir in den Gottesdienst kommen und sagen, Herr, zeige du mir mein Herz und zeige du mir mein Leben. Und wenn Gott dich manchmal trifft und dir etwas zeigt und du dich beugst, meint ihr, dass ich alles richtig gemacht habe im Glaubensleben? Nie und nimmer. Aber ich hatte kaum Mühe, mich zu beugen vor Gott, wenn Gott mir zeigte, Jürgen, da bist du zu weit gegangen. Habe ich mich entschuldigt für der Gemeinde, habe mich entschuldigt für meine Frau manchmal. Ja, den Weg müssen wir geben, damit das Öl uns bleibt. Bei der Witwe dort in 2. Könige 4, die war am Verhungern. Die merkte, da kommt einer, der Gläubige, und nimmt mir meine beiden Söhne. Und da kam Elia gerade zu ihr und kam mit ihr ins Gespräch. Was hast du? Ja, ich habe nur noch einen Tropfen Öl, noch ein bisschen. Dann sagt er etwas. Geh in deine Kammer und schließ die Tür zu. Ob wir uns nicht auch mal verstecken müssen in der Kammer? Gebetsstunden, werden sie noch besucht? Wo wir den Herrn suchen, unser Gebet, manchmal unter Fasten, so lange, bis der Himmel sich auftut. Geschwister, wir brauchen in unserer Gemeinde die Fußspuren Gottes. Dass wir merken und spüren, in unseren Gottesdiensten ist nicht der Mensch am Herrschen, sondern da wirkt Gott. Das ist wunderbar. Hatten wir den Anfängen meines 1972, ging ja eine Erweckung durch ganz Deutschland. Wenn ich die ersten Gottesdienste in den Konferenzen miterlebte, dann haben wir auch den Herrn gepriesen. Manchmal mit erhobenen Händen. Die Chorisse, die hast du, brauchen wir nichts an die Wand werfen. Die haben wir sofort begriffen. Und wir haben das alles schon intus gehabt. Und haben gesungen und den Herrn gepriesen. Alte Lieder, na gut, will man heute nicht mehr so hören, aber ich finde, das ist immer noch das Beste, wenn du die Substanz der alten Lieder siehst, dann springt mein Herz manchmal voller Freude. Und dann habe ich in den Gottesdiensten manchmal gemerkt, das spürtest du, das merkt man, wenn du im Geist bist, dass plötzlich alles ruhig wurde. Dann habe ich auch gesagt, jetzt will der Herr reden durch Weissagung. Und plötzlich kamen Weissagungen. Menschen wurden getroffen von Weissagungen und bekehrten sich zu Gott. Wenn ich an Gernot denke, mit dem ich herzlich verbunden bin, der kam als Sünder da in die Gemeinde hinein. Und wo der Krüger, glaube ich, predigte und hatte eine Offenbarung, eine Weissagung und zeigte ihm sein ganzes Herz. Wer kennt mich denn hier?
bin zum ersten Mal im Gottesdienst. Wer kennt mich hier? Gott zeigte ihm sein ganzes Leben und er brach zusammen und bekehrte sich zu Gott. Gottesdienste im Geist. Wir brauchen nicht nur die Frucht des Geistes, die ist wichtig, dass wir das Öl nicht verlieren, dass wir nicht oberflächlich leben. Wir brauchen auch die Gaben des Heiligen Geistes, um hier unsere Aufgabe zu tun. Die brauchen wir. Ja, Torheit und Klugheit. Und damit möchte ich schließen. Die einen kamen und sagen, Herr, warum hast du uns die Tür nicht aufgemacht? Da sagt Jesus, ich kenne euch gar nicht. Nun kannst du dieses Wort nicht nehmen und sagen, er hat sie nie erkannt. Doch, natürlich, das waren Jungfrauen, das waren Gotteskinder, das waren alles Gotteskinder, die zehn. Die gingen alle aus dem Herrn entgegen. Sag mal einem Menschen, der Gott nicht kennt, gehst du dem Herrn entgegen, der guckt dich mit großen Augen an. Das waren alles Gotteskinder. Die gingen dem Herrn entgegen. Und die Tür war zu und verschlossen, weil sie ihr Öl verloren haben. Vielleicht durch Nachlässigkeit. Den Herrn suchen, nee, das ist für andere. Da kann der Prediger, der soll uns mal was abliefern am Sonntag. Eine gute Predigt. Und wenn nicht, dann, ja. Nein, du auch selbst. Dass wir voll Geistes sind. Alle müssen voll Geistes sein. Du bist in die letzte Bank hinein. Ich kenne euch nicht, sagt Jesus. Und da hat jemand mal gesagt in einer Auslegung, das hat mein Herz gepackt, weil ich das nicht so richtig verstanden hatte. Um was geht es hier, Jesus? Der sagte, dieses Wort, ich kenne euch nicht, heißt, ich habe gegenwärtig keine bestehende Beziehung mehr zu euch. Das leuchtete mir ein. Die Beziehung zu Jesus, die war auf der Strecke geblieben. Die haben sie verloren, weil das Öl nicht mehr da war, weil es wenig geworden war. Durch Nachlässigkeit, was immer es gewesen sein mag. Sie haben beständig in dem Augenblick, wo Jesus kam, die haben ihre Beziehung verloren. Du kannst so rumspekulieren, was mit den törichten Jungfrauen wird. Ich glaube, vielleicht werden sie durch die Trübsal gehen müssen und dann mit dem Tod bezahlen, weil sie vorher nicht mit dem Tod bezahlt haben, dass Weizenkorn nicht gewesen sind, nicht gehorsam gewesen sind, sondern ihr eigenes Leben gelebt haben. Ach, was soll mir schon passieren? Gnade, Gnade, Gnade. Das ist heute auch so. Ne? Was soll mir schon passieren? Gnade, ich kann leben, wie ich will. Nee, du kannst nicht leben, wie du willst. Ich sag dir, wenn du meinst, Gnade, 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 Gott wird mir schon irgendwo vergeben. Ich sag, du wirst zu den Törichten gehören. Das sage ich dir heute Morgen glauben. Du wirst nicht zu den Klugen gehören. Nein, wir können nicht einfach so leben, wie wir leben wollen. Die Welt reinlassen in unser Herz und alles da. Bei der Bekehrung ist die Welt ausgekehrt aus unserem Herzen. Wir suchen das neue Jerusalem. Dafür sind wir bereit, in Zelten zu wohnen, alles hinter uns zu lassen. Wir haben Zeit genug, sagt der Hebräerbrief. Wir hatten Zeit genug, zurückzukehren. Überlässt Gott auch jedem Einzelnen. Kannst auch zurückkehren. Ich weiß von vielen oder einigen, die mir immer wieder im Gebet vor Augen sind, die ihre Berufung weggeschmissen haben, weil Schwierigkeiten und Nöte kamen und die nicht mehr auf dem Weg sind, so wie sie am Anfang mal waren. Ja, da kann ich nur sagen, Herr, bewahre mich und behüte du mich, dass ich ein offenes Herz habe für dein Wirken, dass ich in den Gottesdienst komme und sage, Herr, was hast du mir zu sagen? Und wenn du mich triffst, dann sage ich, gut, Herr, das ist so. Ich bin heute gemein und ich kehre um und ich will wieder neu in deinen Wegen gehen. Verliere nicht das Öl, sondern das ist unglaublich wichtig. Der Heilige Geist ist sehr zart und führe kein oberflächliches Leben, sondern nimm es genau mit deinem Heiligungsleben. Die Bibel sagt, jaget nach dem Geheiligtsein, ohne welche niemand Gott schauen wird. Das ist unsere Aufgabe, der Heiligung nachzujagen. Das ist ein Prozess, ne? Das ist am Anfang nicht alles vollkommen da. Es ist ein Prozess. Aber achte, wenn der Heilige Geist dir etwas zeigt. Ist es nicht schön, dass der Heilige Geist in unserem Herzen ist? Möge er Raum finden in unserem Herzen und Jesus zum Herrn in deinem Leben machen. Das will der Heilige Geist. Er möchte, dass da nicht mehr der Jürgen wohnt, sondern dass da Gott wohnt. Und wisst ihr, was dann geschieht? Dann fließen Ströme lebendigen Wassers von uns aus. Denn wird die Gemeinde erbaut und gestärkt. Von dir, von mir, von dem Kleinsten, von den Schwächsten, schenke Gott uns das, dass wir die Zeit auskaufen, in der wir leben. Nicht fahrlässig werden, sondern auch mit allem Ernst dem Herrn wirklich nachfolgen, zu den Klugen zu gehören. Der Herr schenke dir und mir uns allen Gnade. Amen.
Ja, vielen Dank.